Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wegmann ist aus dem Urlaub zurück. Hallo Fabian.
Ja, moin moin Bernd, grüß dich.
Ja, die Pflasterklassiker sind rum, jetzt geht's in die Ardennen und Fabian ist wieder da. So wie, genau. So wie früher. Jetzt kann ich mich hier zurücklehnen und dich machen lassen.
Jetzt sind die Vorhersagen mal die richtigen.
Der heutige Podcast wird präsentiert von Kalasch. Elegant wie Mathieu im Regenbogentrikot oder cool wie Jasper im Denim-Look. Neue Saison, neuer Look, jetzt auch für dich. Finde deinen Style auf kalaschwehr.de. Viel Spaß auf dem Rad und beim Zuhören. Wünscht dir Kalasch.
Ja, hast du trotzdem ein bisschen mitgekriegt die letzten Wochen?
Ja, aber sowas von. Also der erste Urlaubstag hat ja mit dem Ende der Katalonien-Rundfahrt in Barcelona begangen. Also so viel zu Urlaub.
Ach, das war gar kein Urlaub, du warst quasi auf Dienstreise, wenn man so will.
Alles immer in Sachen Radsport, genau. Genau, diesmal ist die Katalonien-Rundfahrt direkt bei uns vorbeigefahren. Und dann sind wir noch in die Stadt gefahren, haben uns das Finale angeguckt und die Pogacar-Show uns reingezogen.
Sehr schön. Ja, in Roubaix habe ich euch aber nicht gesehen.
nee, da saß ich dann hinter der Mattscheibe. Genau, das wäre technisch möglich gewesen, aber ich glaube, dann hätte ich es doch zu sehr ausgereizt.
Ja, aber das konnte
man diplomatisch auszudrücken.
Konnte man sicher auch am Fernseher ganz gut angucken.
Auf jeden Fall. Ich habe auch sehr früh angefangen und habe dann auch wieder im Grunde genommen nicht aufgehört. Weil es ja jedes Jahr früher losgeht. Also geht. Arenberg reinschalten braucht man nicht mehr.
Nee, das ist also zu spät
schon,
jetzt.
War jetzt nicht komplett, aber da fehlt aber schon eine Menge.
Ja, das stimmt. Ja, also so erstes Pflaster ist quasi so letzte Chance.
Schon spät.
Das stimmt. Aber das ist so die letzte Chance, um noch halbwegs mitzukriegen, was passiert. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die Pflasterklassiker sind rum und die Ardennen stehen bevor, deine Rennen, wenn man so will. Und darum soll es jetzt heute hauptsächlich im Podcast gehen. Kann aber auch sein, dass der ein oder andere Protagonist von den Pflasterrennen auch für die Ardennen eine Rolle spielt. Ja, deswegen könnte es da auch thematisch ein paar Überschneidungen geben, aber im Grunde wollen wir heute auf die Ardennen vorausblicken. Wenn wir so loslegen wollen, dass ich gesagt habe, Protagonisten, die bei beiden Rennen da sind, ist das was du, Fabian, sagst, dass es schon irgendwie neu ist, dass da die Trennung nicht mehr so groß ist zwischen Pflasterjungs und Ardennenfahrern, wenn wir jetzt mal bei Mathieu van der Poel sind, der Ronde und Roubaix gewinnt und jetzt dann nach Lüttich anreisen wird, kann man generell sagen, dass da irgendwie die Unterscheidung weniger geworden ist oder ist das was einfach an den Sportlern individuell liegt, dass die Trennung zwischen Pflasterfahrer und Ardennenfahrer nicht mehr so groß ist?
Nee, also die Trennung ist, glaube ich, gleich. Und da, ich glaube, da hat sich jetzt so viel nicht geändert. Aber ich glaube, es gibt halt ein paar Fahrer, die einfach alles können. die sind dazugekommen. Und ich meine, wenn man ja vorne vorweg vor allen Dingen Mathieu van der Poel sieht, der kann alles gewinnen. Der kann, also so ein Amstel liegt ihm wahrscheinlich noch mehr als irgendwie alles andere. Also gefühlt, das ist ja wie ein Crossrennen. Es geht nur rechts, links, rauf, runter. Vielleicht nicht ganz so lang. Aber das ist ein Rennen, das muss ihm ja auch liegen. Hat er ja auch schon gewonnen, eins der ersten großen Rennen. Von dem her ist das für ihn auf jeden Fall was, gar keine Frage. Und so viele andere fahren ja jetzt nicht alles. Also man kann dann jetzt nicht sagen, dass sich da so ein Riesentrend absetzt oder abzeichnet, dass jetzt die ganzen Kopfsteinpflaster-Klassiker auch die Ardennen oder Fahrer die Ardennen-Klassiker fahren. Ja.
Also die Trennung ist weiter da, aber dass so Menschen wie Tadej Pogacar oder eben von dir angesprochen Mathieu van der Poel alles können, das ist halt, macht sie dann vielleicht auch so besonders.
Auf jeden Fall. Ich meine, klar, Pogacar, der der ist dann nochmal wieder anders, der kann dann wieder Grand Tours gewinnen, aber bei so Eintagesrennen, wenn es dann 1:1 geht, hat Van der Poel dann ja auch oft dann, wenn es nicht zu hart wird, die Nase vorn.
Wenn wir jetzt auf die Ardennen schauen, also das Ardennen-Triple, Amstel Gold Race am Wochenende, dann unter der Woche Flash Wallon und dann Lüttich-Bastogne-Lüttich eine Woche später, also eine Woche nach dem Amstel, am Sonntag das Rennen. Wenn man die drei Ardennen-Rennen so betrachtet, wie würdest du kurz und knapp jeweils die Charaktere beschreiben? Also Amstel hast du gerade schon gesagt, wie so ein Crossrennen, nur eben viel länger, ja, hoch, runter, rechts, links.
Genau, also das, ja, sehr kleine Straßen und sehr hektisch, langes Rennen. Finale hat sich jetzt so ein bisschen geändert, also man muss früher attackieren, als man kann nicht bis zum Schluss jetzt warten, sondern der Cowback ist jetzt nicht mehr der finale Anstieg, schon seit einigen Jahren, deswegen hat sich der Charakter ein bisschen geändert. Flash Wallon ist, die Strecke können wir gleich auch drauf eingehen, hat sich ein bisschen geändert, aber im Grunde genommen ist ein bisschen kürzer als die anderen beiden. Das macht ist einmal der Unterschied und da muss man wirklich aufs Finale warten. Also da lohnt es sich und ich sage mal in 95% der Fälle ist es dann auch so, dass da dann der Sieger entschieden wird an der Mur de Huy am letzten Anstieg. Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ist nochmal ein bisschen anders, ein bisschen breitere Straßen, dafür viel, viel härter, mehr Höhenmeter noch, längere Anstiege und ist eine der Könige der Klassiker, ist mit das älteste Rennen, was es gibt und ist, sag ich mal, die Königsdisziplin bei den Rennen.
Ja, brutal schwer und im Vergleich jetzt auch zu den, also Flash sowieso, die Entscheidung dann an der Mur de Huy, können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch was jetzt die Veränderung betrifft. Aber gerade wenn man so den Unterschied zwischen Amstel und Lüttich sieht, liegt es tatsächlich daran, dass beim Amstel die Anstiege relativ kurz sind, aber viel nacheinander kommen. Also dass man halt gucken muss, okay, ich muss immer wieder tief gehen und dann wieder rauslassen. Und in Lüttich ist es insofern mehr die grundsätzliche Qualität gefragt, die man als Fahrer mitbringt, auch jetzt bei Anstiegen, die dann 3 und noch mehr Kilometer lang sind, also eher Richtung echte Bergfahrer. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, also das kann man sagen. Man braucht, also beim Amstel kann man schon sagen, deswegen lag es mir auch, ich war jetzt nie der Fahrer, der über lange Zeit hohe Wattzahlen treten konnte. Mhm. Da spielt die Position eine extrem wichtige Rolle, also wo bin ich, wann fahre ich immer vorne, fahre ich vorne in den Berg rein, wann kann ich mich mal zurückfallen lassen, also da kann man auch Körner sparen, da kann man taktisch sehr viel machen. Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, da geht es dann wirklich, natürlich muss man die Taktik auch im Hintergrund haben, man muss wissen, wo man vorne fährt, aber da gibt es jetzt auch keine großen Unterschiede mehr. Da ist es jetzt nicht so wichtig, jedes Mal als Erster in den Berg da reinzufahren. Es gibt so ein paar, zwei, drei Stellen, die sind natürlich sehr wichtig, aber der Rest, der geht dann schon über die Power, die man dann auch haben muss. Wie du es schon gesagt hast, da die Berge länger sind und normal auch ein bisschen breiter. Man hat ein bisschen mehr Platz.
Wenn wir jetzt mal drauf schauen, auf die einzelnen Rennen, beginnen wir mit dem Amstel Gold Race, weil es halt auch das erste ist. Der Parcours ist nahezu identisch zum vergangenen Jahr. Dort haben wir gesehen, ist sehr weit vor dem Ziel, hat sich eine Gruppe formiert. Und dann ist Tadej Pogacar weggefahren am Koltenberg, weil ihm Mathieu van der Poel gesagt hat, du, das ist der schwerste Fahrer weg. Und dann hatten wir da letztes Jahr noch die legendäre Fahrt hinter dem Vorausfahrzeug mit ein bisschen Windschatten. Glaubst du, dass es tatsächlich jetzt auch in diesem Jahr, dass man wieder erwarten kann, dass dort sehr, sehr früh schon was passieren wird und sehr, sehr früh eine Gruppe initiiert wird? Oder glaubst du, dass das eine spezielle Konstellation im vergangenen Jahr war und man dies ja eher einen anderen Ansatz gehen wird, gerade auch weil jetzt Pogacar fehlt?
Ich glaube, es wird ähnlich. Also wenn man jetzt so sieht, wie die letzten großen Rennen verlaufen sind, wie Alpecin de König drauf ist, wie sie gerade die Rennen, ja, wirklich dominieren.
Ja.
Van der Poel wird immer noch in einer großartigen Verfassung sein. Er ist, glaube ich, erst 5 Straßenrennen gefahren. Ich dachte, 4 oder 5. Also ausgepowert kann er noch nicht sein. Die Größten hat er zwar schon gewonnen, aber auch dazwischen hat sich dann immer die Ruhe gegönnt. Ich glaube, er kann seine Form noch weiter so beibehalten. Er hat ein unfassbar starkes Team. Also man kann es wirklich mit Quickstep in besten Zeiten da fast vergleichen. Vielleicht nicht von ganz so, aber es ist schon immer eben, sie haben, egal wer vorne fährt, also oder wie lange sie auch vorne fahren, das wollte ich vor allem
sagen. Das ist beeindruckend,
also,
ja.
Das ist beeindruckend, ja. Also sie haben, kontrollieren von Anfang an das Rennen und dann in Roubaix haben sie dann hinterher doch noch 3 Fahrer vorne mit dabei. Also der ist einfach brutal stark und das hat in den letzten Rennen sehr gut funktioniert, so wie sie gefahren sind. Und ich kann mir das ähnlich auch vorstellen beim Amstel.
Ja.
Also, Van der Poel, er hat das Rennen schon gewonnen. Die Rennen, die er jetzt an den Start geht, die will er auch weiterhin gewinnen. Natürlich hat er auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen zurückzulehnen, weil er ein starkes Team hat.
Ja.
Er kann auch da ein bisschen taktisch spielen. Das spielt ihm natürlich auch in die Karten. Aber nichtsdestotrotz wissen auch alle, das ist der Top-Favorit und der Fahrer, um den es geht.
Ja, und du hast gerade gesagt, es ist ja tatsächlich auch ein bisschen überraschend, also zumindest in meinen Augen, dass die Mannschaft wirklich so stark ist. Das hatte ich vor der Saison so nicht erwartet, gerade auch mit den Vorgeschichten von einzelnen Fahrern, jemand wie Søren Krah Andersen, der ja längere Zeit auch Probleme hatte. Und jetzt liefern die so eine Klassikersaison ab, also in Flandern schon extrem beeindruckend, Roubaix auch. Und wenn man jetzt mal schaut, die Kaderpositionen, die sie dann möglicherweise jetzt wechseln werden, da wird die Mannschaft ja auch nicht schlechter, ja. Also wenn da jetzt ein Quinten Hermans dazukommt und ein Axel Laurens, die fahren ja gerade auch sensationell gut. Genau. Das ist schon auch so ein Punkt, der überrascht. Und möglicherweise, also so wie sie die Rennen jetzt gespielt haben, also dieses, wir kontrollieren das, wir lassen jetzt keine Gruppe mit starken Fahrern zu weit weg, sondern wir kontrollieren das so, dass Mathieu mit seiner unfassbaren Explosivität dann einfach nach vorne springen kann oder zur Not auch wegspringen kann, das müsste für die ja eigentlich auch so die Taktik sein, wie sie das Rennen angehen können oder sollten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich gibt jetzt gerade keinen Grund, irgendwie die Taktik zu ändern. Sie sind damit jetzt gut gefahren. Es ist Wismar Liesebike, die hätte man jetzt natürlich auch immer stärker noch mit vor der Saison mit einkalkuliert, aber es gibt kein Team, was ihn da gerade irgendwie in die Parade fahren kann bei diesen Rennen, das merken sie. Lille Trek ist eine extrem gute Klassikersaison bisher jetzt auch gefahren, ja. Aber auch da sehe ich jetzt nicht in der kompletten Breite, dass sie
das alles auseinandernehmen können.
So auseinanderfahren können. Ja.
Ich meine, UAE ist immer ein Faktor, gerade wenn sie da mit Ayuso, Hirschi, McNulty, Jan Christen und so weiter kommen. Mhm. Aber auch da, auch sie haben ja eher so ein Team, wo man sagen muss, okay, versuch zeitig eigentlich zu agieren und versuch Van der Poel in die Bedrängnis zu bringen, weil mit Van der Poel zusammen am Ende um Sprinten, da gibt es halt ganz wenige, die da sagen können, jo, mach ich.
Ja. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Problem. Also Van der Poel macht es ja selber sehr, sehr früh sehr schwer. Und wann wollen die anderen Teams das noch schwerer machen? Also sie kommen den anderen Teams ja zuvor. Also wenn man Roubaix 160 vor Ziel schon mal attackiert, wann sollen die anderen das denn noch machen? Ja, da bleibt ja kaum noch was übertaktisch. Und eben, wenn er in 60 vor Ziel dann auch losfährt, da hat man ja früher gesagt, so jetzt fängt das Rennen erst richtig an, da war es ja schon längst gegessen.
Ja. Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind das dann natürlich so doch nochmal andere Rennen. Es ist gerade jetzt auch das Amstel ist schwierig zu kontrollieren.
Und da kann auch mal ein Sturz irgendwo passieren in einer schmalen Straße, eine blöde Situation und dann wird man zurückgebunden und plötzlich gehen die Lücken auf, haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Aber auch da wieder, je stärker das Team ist, desto eher man sich vorne einreihen kann, den Leader vorne halten, desto weniger kommt er dort in Probleme. Mhm. Also macht's schon relativ schwer für die Konkurrenz. Und wenn es jemanden gibt, der ja sich exzellent in Position bringen kann, dort halten kann, fahrerisch extrem gut ist und wahrscheinlich auch die Strecke dort sehr, sehr gut kennt, landest du am Ende auch wieder bei Mathieu van der Poel und bei wenigen Fahrern, wo du sagen kannst, die sind, was das anbetrifft, auf seinem Level.
Genau, also da geht es im Grunde genommen, es ist gar keine Frage, also es geht nur über ihn, der Sieg. Also ja. Wenn man gewinnen will, muss man ihn irgendwie schlagen, muss man an ihm dranbleiben oder muss einen schlechten Tag haben oder defekt, was auch immer, aber ihn gilt es zu schlagen.
Oder Überzahl schaffen, vielleicht mit eine Gruppe hinkriegen mit 3 UAE-Fahrern drin, die dann abwechselnd ihn unter Druck setzen können. Wobei, ich meine, so wie Mathieu im Moment drauf ist, ist er dann nicht derjenige, der wartet, bis dann der eine attackiert und zufahren und dann attackiert der nächste und er fährt wieder zu, sondern dann muss kann man fast darauf warten, dass er derjenige ist, der die Attacke setzt.
Das wird auf jeden Fall spannend. Also wer sich jetzt hier ein Brabantse Pie vielleicht mal angeguckt hat, es hat mir richtig Spaß gemacht, das Rennen, muss ich sagen. Weil es war ständig Abwechslung, es waren immer mal wieder eine Gruppe raus mit 10 Sekunden, mit 15 Sekunden und dann wieder eingeholt und dann doch zum Schluss eine Gruppe mit Toyns und Wellens, die dann mit Marijn Vandenberg, die dann lange vorne waren und dann sind immer wieder Fahrer hingesprungen und man wusste wirklich bis zum Schluss, also bis zum finalen Sprint nicht, wer gewinnt. Ja. Und da denkt man, wow, die sind alle gut, die sind alle richtig. Und fährt der Blackmore da nochmal hin. Und also es war also richtig, boah, die sind echt stark. Ja, aber ich glaube, wenn dann Van der Poel in der Verfassung an den Start steht, wie er letzte Woche an den Start steht, ist das alles wieder, sehen wir dieses Rennen gar nicht so. Dann fährt er nämlich 20 vor Ziel weg oder 30 und hinten fahren die ähnlich oder genauso gut und sehr spannend, aber man sieht das Rennen hinten gar nicht mehr so.
Was ich jetzt beim Pfeil von Brabant mich erinnert fühlte, waren so früher U23-Rennen, dass da eine Gruppe entsteht und dann ist die nicht weit weg und dann springen einzelne Fahrer immer nach vorn. Mhm. Das gab es früher, ich weiß nicht, ob du das ähnlich wahrgenommen hast, aber so meine Wahrnehmung war, und da habe ich gestern gleich dran gedacht, das ist wie bei den U23-Rennen, dass dann immer noch der Kapitän oder so von einer Mannschaft dann noch von hinten noch nach vorne springen kann, um mitzumachen. Das sieht man ja sonst total selten bei Profi-Virtua-Rennen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, deswegen, das war wirklich mal schön zu
Hat
sehen.
Hat Spaß gemacht, zuzugucken,
definitiv. Ja, genau, aber das ist ja noch nicht so auch nicht jedes Team so mit der Vehemenz ranging und gesagt hat, wir müssen jetzt auf jeden Fall gewinnen, sondern immer so ein bisschen jeder, guck doch mal, ob du da vorne hinkommst, dann bremsen wir hier hinten. Ich meine, es war ein super schnelles Rennen wieder. Also das ist ja Wahnsinn, ja. Die sind 45,5 Schnitt mal wieder gefahren. Also die sind schwer, die Rennen, und das hat man dann auch gesehen und da gibt es auch kaum noch Helfer hinten. Deswegen haben wir das auch da gesehen, hinterher dann nur noch die besten Fahrer, die können dann, aber auch nicht. Keiner ist wirklich viel besser als der andere.
Ja.
Also das hat man da wieder gesehen. Es waren nicht diese Riesenabstände, wenn ein Van der Poel da am Start steht oder Wout van Aert, wer auch immer.
Ja, das stimmt, ja. Zum Amstel Gold Race an der Stelle, wenn wir da jetzt so halb den Haken dran machen und auf das Frauenrennen schauen, da ist der Parcours auch sehr, sehr ähnlich wie im vergangenen Jahr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er nicht vielleicht, nee, ist nicht ganz identisch, aber sehr, sehr ähnlich. Und dort haben wir tatsächlich noch dieses Thema, wie früher das Rennen bei den Männern war. Und da gibt's eine Schablone, wie man das Rennen gestaltet. Man macht's schwer und kontrolliert und dann beim letzten Mal Kauberg fährt, ja, die beste Fahrerin des Teams fährt dann da einfach weg und kommt dann an. Das hat im vergangenen Jahr bei Demi Wollering wunderbar funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch so eine Rennschablone, die es einige Jahre bei den Männern ja auch gab. Und ich glaube, so man hat das ja mit Absicht bei den Männern den Parcours auch verändert, damit das eben nicht passiert, sondern das Rennen früh interessant wird und dass diese Parcoursveränderung im Männerrennen hat sich ja wunderbar ausgezahlt. Bei den Frauen würde ich jetzt mal vermuten, dass diese Schablone auch da wieder zum Einsatz kommt, also sprich kontrollieren und schwer machen, vielleicht schon mal vorher attackieren, aber im Endeffekt konzentriert sich es dann auch auf die letzte Auffahrt zum Kauberg. Vorher wird selektiert und wer dort dann kann und stärker ist, der fährt halt weg. So, ja. Ja. Das wäre so meine Vermutung, was jetzt den Parcours anbetrifft. Auch da ja, darf man gespannt sein, wenn jetzt dann auch die Organisation des Rennens im nächsten Jahr sich verändert und Flanders Classics da zum Zug kommt, ob man dann vielleicht möglicherweise da auch bei den Frauen was anpackt an der Gestaltung. Ja, wird man sehen. Aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch die Schablone so anlegbar. Und wer auch immer dann die besten Beine hat, kann dann dort am letzten Mal Kauberg davonziehen.
Ja, so wird es sein. Lotte Kopecky ist ja jetzt auch wahnsinns früher gefahren oder vor allen Dingen auch wahnsinns Klassiker. Hat jetzt ja. Eigentlich alles gewonnen, was es so gibt. Mal gucken, wie es da läuft. Aber da sieht man auch, ja, immer wieder, es wird noch mehr abgewartet. Es ist noch alles so ein bisschen enger noch beieinander, als wenn bei den Männern Van der Poel am Start steht.
Ja. Flashballon. Du hast es vorhin schon so schön gesagt, es konzentriert sich auf die Mur de Huy. Da kann man jetzt, wird jetzt viermal hochgefahren. Also die Strecke wurde in diesem Jahr bisschen verändert, dass auf dieser Schlussrunde, die es gibt, ein Anstieg rausgenommen wurde. Gibt jetzt quasi nur noch zwei und es werden jetzt, wenn man so will, 3,5 Schlussrunden gefahren. Also man kommt auf den Schlussrundenparcours, dann geht es über diese Côte RF oder wie man die ausspricht und dann RF. Die Mühe hoch und dann werden noch 3 volle Runden mit jeweils diesen beiden Anstiegen gefahren. Das ist jetzt noch mehr Hui. Ja. Glaubst du, das macht was? Also glaubst du, das verändert was in dem Sinne, dass man da jetzt eher attackiert oder macht es schwerer anders oder bleibt es bei dem Klassiker, es wird dann am Ende doch in der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit eine größere Gruppe in die Mühe reinfahren und dann ist tiefgehen bis oben angesagt?
Ich glaube, das ist es eher. Also es ist jetzt zwar viermal, das macht es ja, mit Sicherheit nochmal ein kleines Stück schwerer, wobei vorher die Anstiege waren ja auch jetzt nicht alle einfach, die jetzt rausgefallen sind. Aber es macht es mehr kontrollierbar. Also die Fahrer wissen halt ganz genau, fahren dreimal dieselbe Strecke und wissen, okay, da geht's her, dieses Jahr ist da ein Schlauchloch. Also das kann man ein bisschen besser kontrollieren.
Okay.
Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es genauso oder vielleicht auch ein bisschen schwerer ist dadurch, aber dass trotzdem alle bis zum Schluss warten.
Okay.
Und dass wir dann wieder dasselbe Szenario sehen, dass die Teams sich so aufstellen, dass der Teamleader dann auf den letzten Kilometer vorne ist und dann wird einfach geguckt, wer die besten Beine an dem Tag hat.
Ja. Wie viel orientiert man sich da an den anderen und wie viel ist da sein eigenes Tempofahren da in der Schlusssteigung?
Ja, das ist halt oft das Problem, dass wenn man das noch nicht oft gefahren ist, dass man dann schnell mal überpaced und 300 vor Ziel da in diesem ganz steilen Stück das Gefühl hat, boah, es geht ja noch gut, es geht richtig gut, dann trete ich nur mal drauf. Aber es ist dann so steil, wenn man da einmal überpaced, die letzten Meter, die sind nicht mehr steil, aber die gehen halt doch noch berghoch, halt nicht mehr 22%, sondern dann nur noch 6%. Und da schlafen einem aber oft so die Füße ein, dass man sich wirklich ja den Berg sehr gut einteilen muss und nicht jede Attacke mitgehen darf. Also man muss schon von unten bis oben mehr oder weniger das gleiche Tempo fahren oder gleich draufbleiben und muss sich sehr gut selber einschätzen können. Das ist, glaube ich, das A und O. Natürlich, wenn Pogacar kommt, dann ist dem das auch wieder egal.
Aber der kommt, halt. Aber der kommt ja dieses Jahr wahrscheinlich
der nicht. Der kommt ja dieses Jahr nicht, genau. Und deswegen, ja, wird es wirklich, glaube ich, sehr, oder wird es mit Sicherheit spannend sein. Mhm. Man darf auf jeden Fall nicht zu früh, man muss schon auf seinen Wattzähler da so ein bisschen gucken. Den sollte man schon im Auge haben. Und dann eine Attacke, die vielleicht bei 300 schon geht, vielleicht nicht voll mitgefahren, sondern ja, sein Tempo da durchziehen. Mhm.
Wie hast du dir das immer zurechtgelegt? Hattest du bis zu der Stelle so oder war das total individuell?
Nee, ich bin ja nie mit Wattmessern da bei den Rennen gefahren. Ich habe das wirklich nach Gefühl immer gemacht und habe dadurch natürlich auch ein paar Jahre länger gebraucht, um zu merken, okay, da so geht's nicht. Also ich bin ja auch mal ein Jahr mit einer 30 Sekunden da unten reingefahren und eben bei 300 Meter vor oben war Schluss und dann bin ich mit 2 Minuten Rückstand, glaube ich, noch reingekommen. Das ist halt einfach unfassbar lang nochmal. Du musst halt, also sag ich mal, als normaler Fahrer, wenn du jetzt nicht Pogacar heißt, darfst du halt nicht 300 Meter vor Ziel 1000 Watt da draufstehen haben, weil dann hast du im Ziel halt nur noch 500 drauf, was halt dann nicht mehr reicht. Dann du musst schon gucken, dass du halt dann, weiß nicht, 700, 750 Watt dann durchtreten kannst.
Mhm. Und es wird immer davon gesprochen, dass da eine besondere Fähigkeit gefragt ist, also dieses wirklich, wirklich tief gehen können, also sich bis ins Übermaß quasi auszubelasten. Ist das was man irgendwie trainieren kann oder besser machen kann von Jahr zu Jahr oder ist das eine Fähigkeit, die bringt der eine so mit und der andere nicht ganz so?
Ja, das ist grundsätzlich schon eine Fähigkeit, die man haben muss. Das ist auch eine Fähigkeit, die oft die Eintagesfahrer haben. Und auch da muss ich wieder sagen, gibt's halt auch wieder Ausnahmen. Aber ja, Cadel Evans konnte sowas auch früher sehr gut. Der konnte auch so aus dem Mountainbike-Bereich, das waren so Anstiege, die konnte er sehr, sehr gut fahren. Also man muss übers Limit drüber gehen können. Und das kann nicht jeder Fahrer und das kann man auch nicht komplett lernen. Also das glaube ich schon, da gibt es welche, wo man sagt, die müssten doch das eigentlich gewinnen können, die sind doch eigentlich so gut, aber die können dann vielleicht dann eben im letzten Moment dann nicht mehr so tief gehen.
Mhm. Michael Albersini hat mal zu mir gesagt, dass er das durch Zufall entdeckt hat. Also er ist da irgendwie reingerutscht in so eine Kapitänsrolle, als er das erste Mal gefahren ist, weil irgendwie der Leader vorher ausgefallen war. Und dann ist er da hochgefahren und hat sich mehr oder weniger gar keine Platte gemacht und hat sich da komplett einen rausgeschraubt und hat gesehen, dass er das kann. Also diesen Anstieg und hat da aus Versehen ein Top-Resultat abgeliefert. Und danach wusste er auch, ich kann das. Und deswegen hat er reihenweise dort gute Ergebnisse abgeliefert. Und er hat mir so zu verstehen gegeben, dass wenn er das nicht durch Zufall so entdeckt hätte, wäre er vielleicht gar nicht davon ausgegangen, dass das eine Ankunft ist, die für ihn so gut gemacht ist oder wo er so gut sein kann. Also welche Rolle spielt da auch so eine Erfahrung oder ein Selbstbewusstsein zu wissen, ich kann das hier gerade an so einem Anstieg, wo alle wissen, also ich meine, da gibt es ja kein Geheimnis. Also man fährt da mal meistens zusammen unten rechts rum, ja, und du weißt im Prinzip schon vorher, wenn du auf diesen letzten 1.500 Metern vor dem letzten Kilometer, wenn man so will, wenn du dort viel im Wind fahren musst, weißt du, okay, das saugt mir jetzt hier die Körner weg, da stehe ich gleich still. Aber wenn man gut positioniert ist und dort gut reingebracht wird, es gibt ja kein Geheimnis. Alle wissen, was kommt, alle wissen, was da passiert und jeder weiß auch ungefähr, was er selber kann, halt nicht, was die anderen können. Aber welche Rolle spielt da der Kopf in Anführungsstrichen?
Ja, super wichtig. Also wenn man einmal weiß, den Berg kann ich hochfahren und ich meine, die Zeiten sind ja sehr ähnlich, also die jedes Jahr gefahren werden. Und wenn ich weiß, ich bin die Zeit gefahren mit den und den Werten, das kann man natürlich heute auch viel besser nochmal analysieren und vorher auch trainiert und sieht, ich bin da dran, dann weiß man auch, wo man landet. Also Michael Amazini ist mit Sicherheit ein super Beispiel. Das war ja nicht der Seriensieger und der ständig in den Top Ten waren, aber die Rennen oder gerade das Rennen, ich glaube Lüttich war auch mal ganz vorne, das war auch nochmal ein anderer, da war man kurz vor Ziel ein sehr steiler, ähnlicher Berg auch drin, damals, wenn ich mich nicht irre. Der hat sich da einfach so vorbereitet und wenn das Rennen nach Schema F ablief, er gut reingekommen ist, konnte er da immer diese Leistung abrufen. Mhm. Und ist dann mehr oder weniger auch, konnte immer dieselbe Zeit dort hochfahren.
Ja. Und diese Anfahrt quasi zum letzten Kilometer, wenn man so will, da spielt schon noch eine Rolle, wie viele Helfer man noch hat, oder? Um sich zu positionieren.
Ja, also je mehr man hat, desto besser ist das natürlich. Das ist auch sehr wichtig, dass man da nicht zu viele Körner verliert. Denn es bringt einem nichts, wenn ich gut positioniert reinfahre. Also es ist ja nicht nur der letzte Kilometer, da ist es ja noch breit. Also ich sag mal so die letzten 800 Meter sind es ja, wo es dann nochmal wirklich rechts weggeht, glaube ich. Mhm. Da muss man dann wirklich vorne sein, weil bis dahin ist es auch ein Sprint und dann wird nochmal kurz rausgenommen. Bis zu diesem steilen Stück und dann fängt es wieder an. Davor macht es im Grunde genommen aus dem Feld heraus gar keinen Sinn zu attackieren. Das ist für jeden einfach noch zu weit, wenn ich da über den Punkt gehe. Deswegen, bis dahin gilt es natürlich, möglichst viele Körner zu sparen. Und je mehr Leute ich da vor mir habe, je weniger stressig ausgesetzt bin vor dieser Rechtskurve, desto besser ist es dann für mich natürlich.
Ja, eigentlich von der Sache her könnte man jetzt argumentieren und irgendwie sagen, ja, ist ja langweilig, aber irgendwie hat dieses Rennen dann doch so eine besondere Faszination. So,
ja, ich bin es immer extrem gerne gefahren. Ich war immer so um oder an den Top Ten, ich glaube dreimal Elfter oder sowas. Ja. Waren immer andere vor mir. Ich habe immer gedacht, so, jetzt muss es mal reichen. Aber trotzdem, es ist ein tolles Rennen. Es ist extrem hektisch. Man muss immer gucken, wo man vorne fährt. Man muss die Kurven vernünftig fahren. Also das ist, wie soll ich sagen, es ist so eine Hassliebe dann auch. Ne? Mhm. Natürlich ist es extrem hart und schwer und es sind auch immer viele Stürze und da geht es natürlich auch drum rumzukommen. Aber es ist ein Rennen, was man wirklich mit komplettem Körpereinsatz auch fahren muss. Mhm.
Aber Amstel ist schon ein bisschen schöner, oder?
Ja, aber dieses nach Huy dann hinterher hochzufahren durch die Zuschauer, das hat einfach nochmal was anderes.
Okay.
Ne, auf den letzten Metern. Jetzt beim Amstel hat man natürlich jetzt auch so eine ganz lange Gerade. Das ist dann so wie so ein Sprintfinale dann auch, egal ob man dann alleine ankommt oder nicht. Es hat schon ein bisschen anderes Flair, so eine Bergankunft. Mhm. Also das kann man schwer eigentlich vergleichen.
Da war es Amstel.
Amstel sind schon mehr Zuschauer. Es ist auch ein Rennen, was am Wochenende ist. Flash-Wallon ist immer unter der Woche, das muss man ja auch sehen. Ja. Da sind weniger Zuschauer im Schnitt. Aber dementsprechend mehr sind dann aber in Huy und im Finale an dem Berg dann. Und so viele sind es dann ja auch meistens gar nicht, weil die Straße gar nicht so breit ist. So viele Menschen passen da gar nicht hin. Ja. Aber wenn man da hochkommt, man sieht nur Menschen. Überall, wo Quadratzentimeter wo ist, da steht auch einer.
Ja. Das hat mich total schockiert, als ich Fotos gesehen habe von Hennes Roth von vor, ich weiß nicht, 25 Jahren, wahrscheinlich 30 Jahren, wo wirklich beim Finale noch Platz war an der Mürde Huy. Also der Unterschied, dass jetzt heute viel mehr Zuschauer sind, als es damals waren, das hat mich komplett, also ich hatte da kein Gefühl mehr so, wie war das früher oder wie war das jetzt auch die ersten Jahre, wo ich dahin gefahren bin, was ja jetzt auch 20 Jahre und mehr her ist, aber durch die Fotogalerie zu gucken und dann zu sehen, dass da, ja, ich sage jetzt mal, in den 90ern halt doch viel, viel weniger Menschen an der Strecke waren, das war für mich schon auch so ein Aha-Moment. Also das hat sich schon auch stark verändert.
Ja, es gibt, glaube ich, ein paar Rennen, also ich
habe das Gefühl, so fast sagen, jedes Rennen. Da,
genau, also ja, ich glaube auch bei so einem Rennen wie Paris-Roubaix.
Absolut,
das hat, bin ich, ja. Das hat sehr stark zugenommen.
Ja.
Es sind also gerade diese Klassiker, die haben einen riesen Hype. Da sind viele, die dann mit dem Camper dahin fahren und tagelang da schon stehen und Flandern-Rundfahrt ja auch.
Ja.
Also dass das zugenommen hat. Bei einigen Rennen ist, anderen Rennen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber grundsätzlich muss ich sagen, in den letzten Jahren hat das wieder mehr zugenommen, dass Zuschauer wirklich an den Straßenrand kommen. Das war ganz früher war es auch extrem viel, keine Frage. Da musste man raus, um so ein Rennen zu sehen. Also ich rede jetzt vor 50, 60 Jahren, wo noch nichts übertragen wurde. Dann hat das, glaube ich, abgenommen und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass es wieder zunimmt und gerade bei diesen Klassikern, dass dann viele sagen, boah, da muss ich mal hin, das muss ich mir mal angucken, das sind halt dann auch dann vor allen Dingen zu diesen legendären Anstiegen oder Kopfsteinpflaster-Segmenten, was auch immer.
Genau, also vor, was weiß ich, 20 Jahren oder was, da konntest du dir am Carrefour de Labre noch aussuchen, wo du dich hinstellst, selbst wenn du vorher am Arenberg warst. Heute kannst du gar nicht mehr vom Arenberg bis zum Carrefour kommen, weil du es einfach nicht mehr logistisch nicht mehr hinkriegst, schnell genug zu sein oder aller Wahrscheinlichkeit nach. Und da ist es dann komplett voll. Also da ist schon eine Entwicklung da, auf jeden Fall. Und das gibt's auch an der Mürdehui, wobei ich das jetzt echt auch cool finde, wenn du dorthin gehst und dann kannst du die Frauen sehen. Und die Männer kommen dann auch nochmal, also die Frauen siehst du zwei oder dreimal, ich glaube zweimal fahren die hoch. Die Frauen fahren zweimal hoch und die Männer dann viermal. Also eigentlich so Picknick-Nachmittag an der Mürdehui eigentlich schon, bietet sich eigentlich an. Siehst du ganz schön viele Sportler und Sportlerinnen vorbeikommen in einem sehr, sehr geringen, mit einem sehr geringen Tempo. Also kann man schon auch verstehen. Ja,
ich glaube, da spielen einige Dinge mit ein, warum man das jetzt so macht. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Grund, ja, dass man den Zuschauern dann die Möglichkeit gibt, einfach mehr zu sehen. Ich glaube, bei so einem, es ist ja, sage ich mal, so ein Halbklassiker, es ist jetzt nicht eins dieser ganz großen Rennen, da stellt man sich dann gerne auch ans Ziel und will dann natürlich auch ein bisschen mehr sehen. Und ja, dementsprechend wird das dann auch jetzt abgeliefert. Hat mit Sicherheit auch noch, wenn man dann seine festen Runden hat, ist es ein bisschen einfacher, auch die Strecke zu sperren. Und es macht bei dem Rennen auch absolut Sinn.
Ja.
Denn das Rennen, das Rennen ist die Mauer der Mürdehui.
Ja.
Also es gibt keinen anderen Anstieg, wo man sagt, oh, der ist auch wichtig irgendwie. Das ist der Anstieg, darüber definiert sich das Rennen und deswegen macht man es jetzt auch, dass man da einfach viermal hochfährt. Bei den Männern
genau.
Und zweimal bei den Frauen.
Genau, also die Frauen kommen quasi, fahren auf dem Parcours drauf, diese Côte RF, sagt man, und dann Mürdehui und dann fahren sie quasi noch eine Runde, also nochmal dann über RF und Mürdehui, sodass sie insgesamt zweimal vorbeikommen. Okay, ja, und dann der große Abschluss.
Also Van der Poel fährt wahrscheinlich nicht.
Nee, Van der Poel
fährt. Wie ich sehe.
Also Van der Poel fährt nur.
Vielleicht ein richtig spannendes Rennen.
Ich meine, bei Pidcock hätte man auch gedacht und Cosnefroid, so wie der drauf ist. Mhm. Also es ist irgendwie relativ, ich finde, es ist relativ offen. Also es gibt jetzt keinen Bogi, der da ist, wo du sagst, okay. Und ich meine, so wie früher mit Valverde, wo du quasi auch wusstest, wer gewinnt, so. das ist auch nicht. Also es ist relativ offen. Und das, finde ich, macht's eigentlich schon interessant.
Ich weiß nicht, ist richtig, dass Roglic auch starten wird, probiert es oder?
Also, wenn ich mir seine Wunden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er fit wird, da teilzunehmen. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er bis Lüttich fit wird. Also ich weiß es nicht, ich kenne jetzt auch, habe jetzt auch keine Insights oder so, ich weiß jetzt auch nur das, was öffentlich ist und die Bilder und dass er halt wieder auf der Rolle sitzt und ein bisschen fährt, aber ich denke, dass man da gerade auch mit den Plänen, die man hat, dass man da gar kein Risiko geht.
Weil dann grundsätzlich vom Anstieg wäre das auf jeden Fall für ihn.
Ja.
Gar keine Frage, nur das Rennen an sich ist, glaube ich, zu hektisch für ihn.
Ja, und gerade mit denen.
Und ich mein, so das wie, Risiko sollte er da, glaube ich, auch nicht eingehen. Aber er ist jemand, der
könnte das, ja.
Er könnte sowas, auf jeden Fall. Mhm. Ja, er kann so einen Anstieg mit Sicherheit, ja, wenn man gesehen hat, wie er letztes Jahr auch bei der Vuelta das Zeitfahren gefahren ist, mit dem kleinen Gang, wenn es super steil ist, dann kann er immer auch wenn es richtig steil ist, auch die hohen Watts halt reden, was gar nicht so einfach ist.
Ja, naja, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass er eins von den Ardennenrennen fährt, aber ja, warten wir mal ab. Kommen wir zum großen Finale der Ardennen-Trilogie und quasi auch der letzte große Klassiker vor dem 1. Mai.
Genau.
Lüttich, Bastogne Lüttich, so die Doyenne, ja, die älteste Riesenhistorie, epische Schlachten mit Schnee zwischendrin, und da gewinnen eigentlich auch immer ganz große Fahrer, und das Rennen ist einfach auch so schwer, dass da kaum die Möglichkeit besteht, irgendwie aus Versehen zu gewinnen oder mit einem besonderen Kniff. Und ich finde auch, so wie das Rennen jetzt gestaltet ist, und da können wir ja gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was den Parcours anbetrifft. Es gibt gar nicht so viele Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Es gibt quasi nur, also es ist ein Anstieg weniger insgesamt, glaube ich. Das liegt daran, dass man in der Anfahrt zum beginnenden Finale, wenn man so will, ja, also etwas weniger als 100 Kilometer vor dem Ende, geht es dann quasi los mit den schweren Anstiegen hier, Côte de Vannes,
Stockö und Levé, Haute Levé.
Genau, die kannst du gleich nochmal im Detail vorstellen, aber da gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg noch davor, der wird jetzt in diesem Jahr nicht gefahren, aber im Prinzip verändert das jetzt den Charakter des Rennens nicht wirklich.
Nee, genau. Also das, was du gesagt hast, das ist so ein langes und schweres Rennen, da spielt die Position jetzt nicht unbedingt so eine Riesenrolle. Natürlich gibt es so ein paar Schlüsselmomente, da muss man vorne sein. Wenn man da einen Platten hat, dann ist man auch weg. Oder zu weit hinten kann es auch sein, dass man dann abgehängt ist. Das ist dann nicht so wie beim Amstel. Beim Amstel, ja. Wenn da mal, da kannst du mit der guten Position, kannst du da eher mal vorne landen und auch, ein gutes Ergebnis rausfahren. Vielleicht sogar auf dem Podium landen. Mehr oder weniger nicht durch Zufall, aber es ist ein schweres Rennen. Aber ja, wenn dies Jahr, gerade jetzt so wie es in den letzten Jahren ist, ist es dann zum Schluss ein bisschen flacher, wenn man dann vielleicht schon vorne ist und eine gute Position hat, kann man das durchhalten. Das ist bei Lüttich nicht so. Mhm. Da wird wirklich, das ist ein Ausscheidungsfahren und dann ganz zum Schluss bleiben einfach nur die Besten über.
Ja.
Mit der Côte de la Rochefoucauld, seitdem die drin ist, ja, das ist ein Berg, da kann man nicht mehr irgendwie mit drüber rollen. Der ist nicht nur 800 Meter lang, dass man sagt, komme ich doch noch irgendwie und dann hinten noch glücklich ein Auto erwischt und wieder reingerollt. das passiert da nicht.
Ja.
Also, wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen zweigeteilt. Es geht immer sofort los. Also, es ist die härtesten Starts, die es eigentlich so bei den Klassikern gibt, weil es auf die Plätze fertig los und dann sind es erstmal 200 Höhenmeter. Es ist keine Bergwertung, nichts, aber es geht wirklich direkt aus Lüttich raus, den Berg hoch. Mhm. Also da hat man schon immer das erste Mal den Blutgeschmack im Mund, weil jeder will dann, oder nicht jeder, aber viele Teams, die genau wissen, wir haben keinen, der vorne landen kann, wollen einen in der Spitzengruppe haben. Und das kann mal schnell gehen, dass die Gruppe weg ist, das kann aber auch mal ein ganzes Stück dauern. Wenn die Gruppe dann weg ist, dann ist es immer relativ kontrolliert. Mhm. Auf jeden Fall bis Bastogne. Da sind ein paar Berge da drin, die werden auch, haben wir jetzt auch bei allen anderen Rennen jetzt gesehen, die Grundgeschwindigkeit ist ja schon immer sehr hoch. Das kostet Körner, aber das ist jetzt nicht, dass da ausgesiebt wird. Das beginnt erst wirklich dann auf dem Rückweg und im Grunde genommen dann so 100 Kilometer vor Ziel, wenn es dann diese Trilogie ist mit Côte de Vannes, Côte de Stockö und Haute Levée. Da wird es eng. Man fährt vorher auf einer sehr breiten Straße, dann geht es rechts weg in die Côte Vannes. Die ist gar nicht so schwer. Es wird aber oben relativ schmal und dann kommt eine super steile, schnelle Abfahrt und dann geht es in die Côte Vannes, die Stockhöhe, die sehr steil ist und noch schmaler. Und wenn man da einen Defekt hat, ist man weg.
Kannst weil direkt ins Auto steigen.
Kann man sich direkt hinten einstellen, weil in Côte Vannes hat sich schon, sind schon die, die ja, die ersten 160 von vorne genommen haben, die ihre Arbeit verrichtet haben, die lassen sich zurückfallen. Dann können die Autos nicht überholen. Also da hat man dann ja keine Möglichkeit. Mittlerweile ist es natürlich so, dass sich auch die Pfleger oder Mechaniker oben an die Stockhöhe stellen, mit extra Material nochmal, um dem vorzubeugen. Aber auch dann geht es wieder super schnell runter. Ein Stück über Kopfsteinpflaster unten auch nochmal. Und dann geht es in die Route Levée, die dann relativ lang ist. Unten auch sehr steil, oben zieht sich dann so ein bisschen. Aber wenn ein Team eben wie Alpecin de König da von vorne fährt und das richtig schnell macht und auseinanderzieht, dann, und man da einen Defekt hat oder zu weit hinten ist, dann wird es ganz schwer, da wieder nach vorne zu kommen.
Ja, und es sind ja innerhalb von etwas mehr als irgendwie 10 Kilometern, sind es irgendwie 6 bergauf. Also,
genau, wenn man, dann geht es irgendwie noch Col de Rossier, dann geht es nach Spa runter. Da kann man dann so ein bisschen nochmal einmal
Luft kurz
durchschnaufen, aber auch nicht wirklich lang, weil das geht ja entweder rauf oder runter. Ja, bis dann das Finale an der Côte de la Redoute eröffnet wird.
Vor der Redoute gibt es auch diese Abfahrt. Ist das ein Thema? Also
ja. Schon. Also das war immer eine Abfahrt da. Ich sage nicht Angst, aber schon ein Riesenrespekt. Breit, super schnell. Schlängelt sich so ein bisschen. Dadurch, dass sie so breit ist, kann man immer von hinten nach vorne fahren. Also wenn man vorne ist, man kann sich da gar nicht halten, weil so schnell kann man gar nicht treten. Von hinten hat man einfach mehr Windschatten und jeder probiert natürlich, kurz bevor es unten in den Ort geht, nochmal mit Schwung von hinten nach vorne zu fahren. Und das macht das dann schon echt gefährlich. Also da hat man Geschwindigkeiten weit über 90 drauf und ist schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt 70 oder 90 fahre.
Hast du denn, ist das präsent oder ist man einfach extrem konzentriert und es ist dann eher so, dass man hinterher merkt, hui, das so oder?
Ich glaube, also mir ist es als Rennfahrer auch gar nicht so bewusst oft gewesen. Das ist vielmehr jetzt, wenn ich mir Rennen angucke oder auch die kommentiere. Wenn man über die Verkehrsinsel springt, das war gang und gäbe. Das ist überhaupt keine Gefahr, eine Kurve. Ja. Und dann, auch wenn ich diese 70 fahre irgendwie, dann lupfe ich das Rad an und fahre da drüber. Das sieht von oben aus dem Helikopter immer viel gefährlicher auch aus oder ist wahrscheinlich auch so gefährlich, aber man nimmt es als Rennfahrer selber gar nicht so wahr. Also ich hatte, ja, wie gesagt, Angst hatte ich nicht. Ich hatte ein bisschen Respekt, aber in dem Berg runterfahren, sobald in dem Moment denkst du da nicht dran. Da denkst du nur an die Position. Da gibt es kein Links und Rechts, da wird dann geschrien und ein bisschen gerammelt und gedrückt. Also da, ja klar, wenn eine Vorsätze einer sich vor dir aufhängt, in dem Moment hast du dann Panik. Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Das Finale, du hast es schon angesprochen, also mit dieser Côte de la Rochefoucauld ist halt quasi ein echter, ja, wie soll man sagen, so ein Ankermoment, also ein Anstieg reingekommen, der halt wirklich auch in jedem Jahr eine Riesenrolle für den Ausgang spielt und auch sowas wie eine absolute Schlüsselstelle, wo man einfach, ja, wenn du nicht zu den Besten zählst, dann musst du da mit einem Vorsprung reinfahren. Ja, und der sollte dann auch schon ein paar Sekunden sein, weil das Ding ist, wie du vorhin gesagt hast, das ist jetzt auch nicht super kurz, aber angegeben mit 1,3 Kilometern und im Schnitt 11%, aber danach geht's dann auch noch so ein Stück weiter. Das ist schon
so zweigeteilt, ne? Also im Grunde genommen, es geht unten rein, super steil, dann kommt eine kleine Abfahrt und dann zieht sich so ganz eklig, aber man ist den Berg halt vorher komplett Anschlag gefahren und auf diesem Flachstück, da, wenn du da schon nicht mehr kannst, dann machen die vorne Meter, die drauf treten und dann, wenn sich's dann hochzieht, meistens steht da noch ein bisschen der Wind drauf, dann kannst du, wenn du richtig stark bist, vorne den Unterschied machen. Und hinten raus, wenn dir einmal der Stecker gezogen ist, da rollst du dann nicht mehr zurück.
Ja.
Also was früher gab es ja dann noch die San Nicolas, einen Anstieg. Ich habe dieses Jahr auch mal nachgefragt, weil Jean-Michel, mit dem, der auch bei der Deutschlandtour von der ASO auch zuständig ist, mit dem ich auf dem Auto sitze, den habe ich gefragt, warum sie das rausgenommen haben, weil das für mich auch immer ein super Anstieg war, der war nicht lang, war so Kilometer, 900 Meter, ging so durch das italienische Viertel von Lüttich, extrem viele Zuschauer, also die Atmosphäre war da immer sehr groß, sehr gut, aber ja, man kommt von der falschen Seite einfach dann in die Stadt rein, sie überlegen immer wieder, ob sie die nochmal mit reinnehmen, aber es ist dann auch lange Zeit wieder flach, wäre es flach, deswegen wird es den Charakter zu sehr ändern.
Ah, okay.
Deswegen ein richtig schöner Anstieg ist die Côte de la Rochefoucauld nicht. Das muss man sagen. Also das war dieser Charakter von der San Nicolas war schon was anderes, muss man sagen. Aber fürs Fernsehen ist die Côte de la Rochefoucauld auf jeden Fall besser. Also fürs Entertainment. Das ja, kann man. Für die Zuschauer an sich vielleicht nicht ganz, weil da kann man eigentlich nicht so schön stehen.
Hm. Ja, aber das Finale halt mitten in der Stadt in Lüttich ist natürlich auch, hat ein anderes Sexappeal als die Ankunft in Ors im Industriegebiet.
Auf jeden Fall. Sportlich natürlich auch damals interessant gewesen mit dem Anstieg. Jetzt definitiv. Ist es flacher, aber es ist ähnlich wie beim Amstel auch. Es ist, da hatte man auch früher diesen am Kauberg, es war wie so ein Stadion, rechts und links war so ein wie so ein Wall hoch, da standen die Leute in den Reihen und es ja, hatte was von einem Stadion. Aber jetzt ist natürlich viel mehr Platz da hinten und
auch für die
und das Zuschauer. Rennen wird einfach vorher entschieden, es wird vorher spannend.
Ja,
länger spannend, sagen wir es so.
Und da draußen in Ors, das war dann halt so, also da gab es auch nichts, was man jetzt irgendwie vorher hätte machen können, was jetzt irgendwie angenehm gewesen wäre, so wenn man sich da aufhalten möchte oder so. Das hat jetzt natürlich schon sich sehr, sehr stark verändert. Überhaupt dieses, also für uns jetzt auch, für uns Journalisten oder so, Ors war schon immer speziell. Also ganz früher war da das Pressezentrum in der Turnhalle, das war dann irgendwie 3,5 Kilometer weg oder so. Das heißt, du musstest dann auch irgendwie.
Ja, da wo die Duschen waren, ne?
Ja, okay, genau, da wo die Duschen waren, in dieser komischen Turnhalle und dann musstest du aber irgendwie rechtzeitig von dort quasi zur Ziellinie irgendwie kommen über da ein paar Hinterhöfe, dann aber halt 3,5 Kilometer und irgendwie, ne, damals war jetzt auch nicht auf dem Handy kurz gucken, was passiert gerade und dann gab es dann auch mal die ein oder andere Überraschung, wenn man da war, aber das hat sich doch deutlich verändert und ich kann mich auch erinnern, in dieser Turnhalle, da hatten sie, das Pressezentrum war wirklich nur so die eine Seite von der Turnhalle und auf der anderen Seite war bis Nachmittag um 2 oder so, war das noch normaler Turnhallenbetrieb. Also du hattest dann da die Gruppen von irgendwelchen, da wurden dann halt getanzt oder wurden irgendwie Ballspiele gemacht oder so und dann war da nur so ein Flatterband dazwischen und man saß da am Schreibtisch und hat versucht irgendwie sich zu konzentrieren und neben dir wurde irgendwie, keine Ahnung, zu dröhnender Musik irgendwelche Popgymnastik oder so gemacht. War, also dieses Radrennen war schon auf vielen Ebenen legendär.
Gut, das war dann aber auch definitiv vor der ASO-Zeit.
Das war,
bevor die ASO das übernommen hat.
Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Also ich glaube, in dem einen Jahr, wo Valverde gewonnen hat mit dem Kestepanje-Trikot, war dann auch noch die Pressekonferenz in der Turnhalle. Also quasi genau da. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, müsste ich jetzt nachgucken, habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Weiß ich gar nicht, wann das war. Irgendwie 2005 oder so muss das gewesen. Also da war das noch dort. Und
ja,
später
hat sich das ist noch ein bisschen, genau. Ich weiß nicht, wann die ASOs übernommen hat, aber ein bisschen später war es.
Aber merkt man das als Sportler, dass das so ein Rennen ist mit so einer Historie? Also hat man da ein Gefühl dafür, dass das dass das, wo man jetzt fährt, so ein Monument ist mit so viel Tradition und mit so,
ja. Also das auf jeden Fall, auch der Start, also gerade die Präsentation einen Tag vorher, wie viele Leute da bei der Präsentation, das war wirklich immer eine der schönsten. Also Präsentationen an sich als Fahrer mag man das gar nicht so, weil man will sich halt vor einem Rennen aufs Rennen konzentrieren, will trainieren, will möglichst ausgeruht sein, will entweder im Bett liegen oder auf dem Rad oder Massage oder essen, aber an was anderes denkt man eigentlich nicht. Aber die Präsentationen, die waren schon immer wirklich gut. Waren auch immer gut organisiert, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz, wenn man ist ja dann ja mehr als eine Woche da unten, wenn man die drei Rennen dort fährt. Wir waren häufig dann in der Nähe von Maastricht im Hotel, und dann war es natürlich immer doch dann eine Stunde zur Präsentation am Tag vorher hin. Präsentation plus zurück. Es waren dann halt fast 3 Stunden, die man unterwegs war und sich vielleicht nicht ausruhen konnte, aber nichtsdestotrotz war dieser Andrang bei der Präsentation immer sehr groß und ist immer noch sehr groß, und der Start, der auf diesem Platz, das hat schon immer ein sehr großes Flair gehabt. Das Finale hatte dann vielleicht im Ziel dann nicht diesen Flair, aber das hat mich damals als Sportler gar nicht davon ab, also das kriegt man auch so
nicht. Nee, das kriegst du ja gar nicht mit.
Ja, also du fährst durch, du hast denselben Zielbogen, und ob da jetzt rechts und links ein schönes Gebäude ist oder nicht, das ist
na, wenn ihr dort kommt, ist es ja auch voll, ja, und da ist Party, dass da vorher
Leute, ja, also
dass da vorher nichts ist, was offen hat und nur eine Tankstelle, das kriegt ihr ja gar nicht mit.
Genau, deswegen ist das ja auch zweitrangig eigentlich.
Bei der Länge und der Schwere des Rennens, glaubst du, dass da auch richtig clevere Verpflegung eine große Rolle spielt? Oder glaubst du, dass da heute eigentlich alle auf einem Top-Level sind und da genau wissen, wie man das sich wie verpflegen muss?
Ja, ich glaub, da sind alle mehr oder weniger gleich. Da werden keine Fehler gemacht. Also ich meine, beim Van der Poel hat man es jetzt auch gesehen. Ich weiß, war das
Flandern, glaube ich.
Oder dann doch noch 5 Kilometer vor Ziel
nochmal so ein Gel, gar nicht schlecht.
Wo man denkt so, also das habe ich früher jetzt nicht so gemacht, wenn ich also 2 Minuten Vorsprung habe, dann noch ein Gel rein. Aber ich meine, auch der hat ja gelernt. Ich meine, diese langen Fluchten hat er ja schon öfter gemacht. Und wo war es in Glasgow? Bei welcher WM
war es? Bei der WM war das in Yorkshire.
Yorkshire, genau. Ja. Da ist er ja so eingegangen. Ja. Da ist er lange von vorne gefahren, sah eigentlich so aus, als wenn er alles gewinnen könnte, und ist dann auf einmal auf dem Zahnfleisch gegangen, weil es halt auch so kalt war, regnerisch, ähnlich wie bei der Flandern-Rundfahrt, war es ja auch nicht warm.
Absolut. Und
man sieht das im Fernsehen immer nicht so, weil so alle kurz fahren, der hat keine Handschuhe an. Ja. Und man denkt, so kalt kann es ja nicht sein, aber es hat dann doch nur irgendwie 8 Grad und es sind Regen. Das zieht natürlich schnell Körner.
Brutal.
Und daran eben, dann nimmt er noch ein Gel, auch 5 Kilometer vor Ziel, weil so ein Hungerast darf er natürlich nicht einholen. Das haben alle gelernt.
Aber ich kann ja auch sagen,
sich genau die Stellen aus, also was wir jetzt auch nicht mehr machen bei unseren Rennen, dass wir feste Verpflegung im Grunde genommen noch haben. Das braucht man nicht mehr. Die Teams suchen sich die Stellen selber aus. Verpflegungen an sich waren immer schön für Zuschauer. Da konnten sie so ein Set, also so ein Verpflegungsbeutel, da wussten ganz genau, wo der dann vielleicht liegt. Dahinter gab es dann so eine Zone, wo die alle weggeschmissen wurden. Aber das ist im Grunde genommen nicht mehr State of the Art, weil es ist einmal gefährlich, diese Beutel, wenn 180 Fahrer gleichzeitig einen Beutel annehmen, fliegen mindestens 20, liegen auf dem Boden. Weil entweder einer von den beiden, entweder Pfleger oder der Rennfahrer, einen Fehler gemacht hat und nicht richtig angenommen hat. Trinkflaschen im Fahrerfeld sind nie gut.
Ja. Ja.
Dann können die ins Hinterrad fallen und dann sieht einer noch einen Pfleger, oh, da muss ich nochmal schnell von links nach rechts rüberfahren. Also da habe ich auch immer schlimme Stürze erlebt, deswegen gibt es das nicht mehr. Und da gucken sich die Teams jetzt selber ihre Stellen aus und rechnen auch ganz genau, was jeder braucht, jeder Fahrer weiß das. Und dementsprechend, vielleicht bei den ganz kleinen oder bei ganz kleinen Teams fahren ja nicht mit, dass da vielleicht noch ein kleiner Unterschied ist, aber auch die sind alle, was das angeht, sehr, sehr professionell aufgestellt.
Ja. Zum Thema hier Flandern-Rundfahrt noch eins. ich war ja in der Mixzone und die sahen alle komplett fertig aus. Also das war echt krass. Also die Gesichter, brutal. Und der heftigste war der Morgado. Der ist da durchgerollt durch dieses Zelt. Also wirklich, der saß nicht mehr auf dem Rad. Der hing da drauf. Der hat sich so komplett aus dem Leben genommen. Der hatte gar keine Körperspannung. Der war einfach nur im Mund auf. Der sah völlig fertig aus und hing über diesem Rad. Ja, also das war unfassbar. Also wenn er gesagt hätte, so jetzt hier rechts, der hat gar nichts mehr mitgekriegt. Also das war echt krass. Aber jetzt hier zum Abschluss, ne? Flandern-Rundfahrt, Van der Poel. Kann Mathieu Van der Poel Lüttich-Bastogne-Lüttich gewinnen?
Ja.
Du sagst ja.
Ich sag ja. Andererseits, wenn Pogacar am Start wird, wird es auch für ihn sehr hart. Nur wenn er es irgendwie schafft, in der Nähe zu bleiben vom Pogacar, kann er es gewinnen. Okay. Also ich glaube, der Einzige, der ihn schlagen kann,
ist Pogacar.
Die anderen auch, ne, gar keine Frage, aber das ist, darüber wird es.
Ja, möglicherweise.
Wenn er immer noch die gleiche Form hat. Also ich habe es ja vorhin so gesagt, er ist noch nicht viele Rennen gefahren, aber nichtsdestotrotz hat er jetzt
schon eine lange Zeit, wo er schnell fährt. Ja.
Ein extrem hohes Level, schon sehr lange, auch wenn er nicht dazwischen nicht viel gefahren ist, aber ob er das jetzt bis Lüttich dann wirklich so hält, ist dann immer noch die Frage.
Ja. Okay. Ich bin gespannt, ich glaube, dass wenn Van der Poel da ist, wird UAE das Rennen versuchen, noch schwerer zu machen als ohnehin. Und das quasi alle schon das Messer am Hals haben, wenn es in die Rochefoucauld geht. Aber ob das so gelingt, ich meine, vor Sanremo haben wir auch diskutiert, was UAE vielleicht machen will. Und das hat dann nicht funktioniert. Aber wird auf jeden Fall interessant. Also wird jetzt schon beim Amstel interessant und über Flash haben wir auch gesprochen und Lüttich wird auch interessant. Das wird es auch bei den Frauen, nachdem jetzt da nicht so ganz klar ist, wer stärkste ist. Aber jetzt habe ich dich und du wolltest auch noch was sagen?
Ja, also ich glaube, Amstel, wenn es jetzt so aussieht, ist Van der Poel
der
fünf Sterne, genau. ich glaube, bei Lüttich hat er auf jeden Fall nochmal mit Pogacar, der hatte auf jeden Fall fünf Sterne. Vor allen Dingen auch mit dem Team, was er da hat. Da ist er nicht auf, nicht so, hat nicht so einen weiten Vorsprung. Da würde ich sie schon gleich aufsehen.
Ja, so muss ich sparen.
Vielleicht sogar Pogacar so ein bisschen weiter vorne, weil, wie gesagt, der letzte Anstieg ist schon lang. Das ist auch für Mathieu Van der Poel sehr lang.
Ja, das stimmt. Wären auf jeden Fall drei sehr, sehr interessante Rennen bei den Herren und das ganz sicher auch bei den Damen. Und schauen wir jetzt uns die Ardennen genussvoll an und dann geht's hinterher zum großen Klassikerabschluss nach Frankfurt.
Genau, nach Frankfurt.
Da reden wir aber im nächsten Podcast drüber.
Da machen wir noch einen, genau.
No.
Ja, wir können ja noch mal kurz, deutsche Starter, ich sehe da zwei, die so ein bisschen mitfahren können, also ein bisschen, Zimmermann, kann einigermaßen mitfahren. Ja,
hätte ich aber gestern auch mehr von ihm erwartet.
Auf jeden Fall. Habe ich auch ein bisschen gedacht. Weiß ich aber noch nicht, habe ich auch noch nicht mit ihm gesprochen oder nicht gehört, woran es lag.
Weiß ich auch gar
nichts. Das war auch
ein
sehr schnelles Rennen. Also das waren einige Teams, die nicht so richtig gut vertreten waren dort vorne. Aber auf Max Schachmann bin ich nochmal sehr gespannt.
Ja, hoffen wir mal, dass er sich wirklich komplett erholt hat jetzt und dass er wirklich bei 100% seiner Leistungsfähigkeit ist. Das, wie er die letzten Wochen gefahren ist, das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und wenn er in Top-Form sein sollte, ich meine, das hat er schon gezeigt, was bei den Rennen möglich ist.
Genau.
Da muss man mal
Also da habe ich vor allen Dingen jetzt Lüttich im Auge. Das ist ein Rennen, was ihm liegt, gerade von den Anstiegen her.
Der war aber auch schon beim Amstel richtig gut. Also ich bin, bei Max bin ich, also ich glaube, der kann einfach jedes von diesen Rennen, ja. Mhm. Und ich glaube sogar, dass mit seiner, also auch so offensiv, wie er da jetzt auch zuletzt im Baskenland unterwegs war, und ganz langsam ist er ja auch nicht. Also ich meine, den Sprint, den er da jetzt gefahren hat, genau. Klar, sie fangen ihn noch ab, aber also ich sehe Max eigentlich schon auch beim Amstel mit. Also ich glaube, das ist, wenn das Rennen, also meine Vermutung ist, jetzt wie jetzt auch Lüttich läuft, dass es halt einfach brutal schwer wird und die Bergjungs dann einfach auch jeden von den längeren Dingern extrem hochknattern, um Van der Poel früh ans Limit zu bringen. Glaube ich, wird es dann auch so laufen, dass dann da in Pogacar am letzten Anstieg sind alle schon im Eimer, wenn es dann da hochgeht. Beim Amstel könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders läuft. Gut, Van der Poel wissen wir nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe bei Max nicht unbedingt Lüttich ihm besser liegend als das Amstel. Mhm. Aber.
Ja, aber wenn sehen wir ja, also die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Also er ist jetzt wieder eine. Gut, es hat jetzt nicht für die Top 10 gereicht, aber es ist lange Zeit war sehr weit vorne bei der Baskenland-Rundfahrt, ist hinterher 13er geworden. Da hat er schon mal wieder gezeigt, dass es doch noch in ihm steckt. Ja?
Auf jeden Fall.
Dass er es drauf hat. Er ist jetzt 30 Jahre, er hat auch hat seine Erfahrung gemacht. War eben bei Lüttich halt schon mal Dritter. Von daher, das auf jeden Fall ist das. Der hat auch gute Erinnerungen dran, er kennt die Berge.
Auf jeden Fall. Ja.
Und dementsprechend glaube ich und hoffe ich einfach auch wieder, dass er da mal ein Top-Ergebnis erzielt.
Ja, und ich meine, es war ja jetzt, also überhaupt in dieses Jahr wieder zu sehen, dass er wieder da ist, dass man auch einfach gesehen hat, okay, der hat nichts an seiner Klasse oder so eingebüßt, der war halt einfach krank. Er hatte halt einfach auch mit diesem Herpesvirus da eine Sache, die, wo es ganz normal ist, dass es über Monate geht. Ja, es gibt Sportler, die sind ein Jahr raus, einfach mal so komplett. Da hatte er einfach extrem lange mit zu kämpfen. Und jetzt sieht man ja, dass er wieder in der Lage ist, da ja auch Attacken zu setzen. Also die Etappe, wo er da Dritter wird, da war er, was er da für eine Rakete gezündet hat an dem letzten Anstieg, das war schon geil. Das war wieder der Max Schachmann von früher da. Ja, und ja. Muss man jetzt mal gucken, wie es da weitergeht, aber auf jeden Fall einfach auch schön zu sehen, dass er wieder da ist. Ja.
Genau.
Und ich glaube, so viel deutsche Starter sind gar nicht dabei, wenn man das so.
Nee, sieht. Auf meiner vorläufigen Liste noch nicht, deswegen.
Nee, also.
Im Einzelnen weiß ich es auch nicht.
Also, was ich mir noch vorstellen könnte, dass. Weiß ich aber auch nicht, ob vielleicht ein Georg Steinhauser noch in die ins Aufgebot rutscht, wobei ich da gesehen habe, dass der bei Simoni im Höhenhotel eingecheckt hat. Mal gucken, wie lange er das plant und welches Rennen er macht, aber ja. Nee, so viel Deutsche sind es tatsächlich nicht, nachdem das ja jetzt gerade bei Paris-Roubaix schon viele, viele dabei waren, ist das jetzt da eher nicht so die Masse. Ja, das stimmt. Ja, meine Tipps haben wir eingesammelt, haben wir genug drüber geredet, das brauchen wir an der Stelle nicht machen. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns wieder, wenn die Ardennen rum sind.
Mhm.
Und dann geht es auch schon Richtung erstes großes Rennen auf deutschem Boden.
In Deutschland, genau. Am 1. Mai in Frankfurt.
Kann ich mehr so weit weg.
Gute Teams, gute Fahrer am Start.
Jetzt verrat nicht alles.
Genauso schwer wie letztes Jahr.
Ja, diesmal wissen es vielleicht alle.
Falls aber das ist ein sportlicher Leiter hört.
Das diskutieren wir beim nächsten Mal aus. Gut. Genau. Danke, Fabian. Danke an alle fürs Zuhören. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Bernd, und danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.